Teil 1, die Evangelien. So, die Entstehung des Neuen Testamentes, Teil 1, die Evangelien. Wie zuverlässig sind die Evangelien? Das ist keine überflüssige oder unwichtige Frage. Und dafür gibt es einen ganz einfachen Grund. Der Glaube an Jesus braucht Tatsachen. Glaubwürdige, verlässliche Tatsachen als Fundament. Und wenn diese Tatsachen fehlen, dann hängt der Glaube in der Luft. Warum soll ich an Jesus glauben, wenn es ihn so, wie die Evangelien ihn schildern, niemals gab? Warum sollte ich an Jesus glauben, wenn er wenig oder nichts von dem gesagt und getan hat, was von ihm berichtet wird? Warum sollte einer an Jesus glauben, wenn die Berichte von seiner Auferstehung nichts weiter sind als die Visionen einiger überreizter Jünger? Warum soll ich ein Leben nach der Bergpredigt führen und nach ihren hohen Maßstäben, wenn alles in der Luft hängt? Das sehen viele Menschen, auch viele Menschen heute, nicht ein. Und sie sagen, in einer nüchternen, harten Welt zählen Fakten. Und ich werde mein Leben doch nicht auf irgendwelche hergeschriebenen, frommen, unglaubwürdigen Geschichten bauen. Ich bin doch nicht verrückt. Der Glaube braucht Tatsachen. Die Tatsachen ersetzen den Glauben nicht, aber sie geben ihm ein festes Fundament. Und darum geht es. Es geht um die zentrale Frage, wie verlässlich sind die Informationen, die das Neue Testament uns über Jesus liefert. Ich werde mit Ihnen heute Morgen diese eine Frage bearbeiten. Das ist alles, was wir machen werden. Und um diese Frage zu beantworten, werden wir folgendermaßen vorgehen. Wir werden zunächst fragen, ob es außerhalb der Bibel Informationen über Jesus gibt und wie sie aussehen. Danach werden wir uns dann den Evangelien des Neuen Testamentes selbst zuwenden. Wir werden zunächst die Sicht der Bibelkritiker über die Entstehung der Evangelien kennenlernen. Und dann werden wir einen Test vornehmen, einen Stichhaltigkeitstest, indem wir fragen, was die Evangelien selbst über ihre Entstehung verraten. Sie sagen nämlich einiges dazu. Dann werden wir weiter untersuchen, was die Archäologie zur Zuverlässigkeit der Evangelien zu sagen hat. Und dann abschließend werden wir uns den seit einigen Monaten viel diskutierten Schriftrollenfunden von Qumran am Toten Meer zuwenden. Diese Berichte sollen ja, wenn man den Presseberichten glauben darf, angeblich die Berichte der Evangelien widerlegen. Soweit die Vorgehensweise. Sie haben ein Infoblatt gekriegt, da stehen alle Kapitel drauf und Kerninformationen. Diese Infoblätter sind bewusst nicht so gedacht, dass sie jetzt alles enthalten, dann könnte ich Ihnen gleich mal ein Referat kopieren. Sie sind nur als Anhalt gedacht und wenn Bibelstellen vorkommen, dann stehen die da drin, sodass Sie nicht alles mitschreiben können. Legen Sie sich also das Blatt einfach daneben, dann werden Sie merken, ich gehe da ganz schön ordentlich dran entlang. Also Punkt 2, Informationen von außerhalb, was andere über Jesus berichten. Zunächst, es sind vor allem die Evangelien, die uns Informationen über Jesus geben, aber es gibt einige Quellen außerhalb der Bibel, die Jesus auch erwähnen. Da ist zunächst Julius Africanus, ein Historiker, der Anfang des 3. Jahrhunderts nach Christus geschrieben hat. Und Julius Africanus zitiert in seinem Buch einen anderen Historiker, das machen Historiker so manchmal, der hat im 1. Jahrhundert nach Christus gelebt, der hieß Tallus. Und dieser Tallus hat eine Chronik der Weltgeschichte geschrieben. Und er erwähnt in dieser Chronik eine höchst ungewöhnliche Finsternis im Land Judäa, die zeitlich ziemlich genau mit dem Zeitpunkt der Kreuzigung Jesu zusammenfällt. Wie Sie wissen, steht in Matthäus 27, 45, dass als Jesus gekreuzigt wurde, eine Finsternis für einige Stunden über das Land kam. Ein weiterer außerbiblischer Zeuge ist Plinius der Jüngere. Es hat auch noch Plinius den Älteren gegeben, der ist nicht so wichtig, heute nur Plinius der Jüngere. Und er war Anfang des 2. Jahrhunderts römischer Legat in Bithynia Pontus. Und er schickte an seinen Kaiser in Rom eine Anfrage, wie er mit den Gruppen der Christen umgehen solle, die den Kaiserkult verweigern. Der Kaiser galt im Römischen Reich als eine Art Gott und wurde verehrt mit Weihrauch. Und Plinius beschreibt nun die Christen. Er sagt, dass sie sich regelmäßig treffen und Lieder singen, die sich an einen Christus richten, als wäre, so wörtlich, als wäre der ein Gott. Das heißt, Plinius wusste, dass Jesus als Mensch auf dieser Erde gelebt hat und er findet es ungewöhnlich, dass die Christen sich nun an diesen Menschen wenden, als wäre er ein Gott. Eine ganz kleine, dürre Nachricht über Jesus von außerhalb der Bibel. Gehen wir weiter. Der Historiker Tacitus lebte Anfang des 2. Jahrhunderts. Er beschreibt die Christen als Leute, die ihren Namen von Christus haben, einem Mann, der aufgrund eines Urteils des Prokurators Pontius Pilatus zur Regierungszeit des Kaisers Tiberius in Judäa hingerichtet wurde. Auch eine ganz kleine, dürre Information. Zu etwa derselben Zeit wie Tacitus schreibt der Historiker Sueton, er erwähnt die Vertreibung der Juden aus der Stadt Rom. Und der Grund für die Ausweisung der Juden war ein größerer Konflikt zwischen Juden und Christen in der Stadt Rom. Und Sueton schreibt, dass der Anführer der Christen ein gewisser Crestus gewesen sei. Sehr wahrscheinlich, ganz sicher ist es nicht, aber sehr wahrscheinlich ist damit Christus gemeint, von dem Sueton fälschlicherweise annimmt, dass er eine Art Aufrührer gewesen sei. Immerhin wird durch seine Notiz klar, dass es bereits Anfang der 50er Jahre in Rom eine größere Gruppe von Menschen gab, die sich nach Christus als ihren Herrn benannten. Und dann kommt der wohl wichtigste Zeitzeuge außerhalb der Bibel, das ist der jüdische Historiker Flavius Josephus. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Antiquitates, Altertümer. Und in diesem Buch referiert er an einer Stelle, was er von den Christen über ihren Glauben erfahren hat. Josephus selber war kein Christ. Er referiert das nur, er beschreibt. Und ich habe Ihnen diesen Text mal mitgebracht, der ist sehr interessant. Josephus schreibt, zu dieser Zeit gab es einen weisen Menschen namens Jesus. Und sein Wandel war gut und er war als tugendhaft bekannt. Und viele Leute aus den Juden und den anderen Völkern wurden seine Jünger. Pilatus verurteilte ihn zur Kreuzigung und zum Tode. Und alle, die seine Jünger geworden waren, blieben in der Jüngerschaft. Sie berichteten, dass er ihnen 3 Tage nach seiner Kreuzigung erschienen sei und dass er lebendig sei. Demnach war er vielleicht der Messias, über den die Propheten Wunder erzählt haben. Sie merken, er war sehr, sehr, sehr dicht dran. Soweit mal ein ganz kurzer Überblick über ein paar Historiker, die außerhalb der Bibel Jesus erwähnen. Und ich denke, es wird eins deutlich, so interessant diese kleinen Notizen und Berichte sind, die sie uns liefern, so sehr die auch die biblischen Informationen bestätigen, so liefern sie uns doch nicht mehr als ein ganz dürres Informationsgerippe. Die entscheidenden Lieferanten für Informationen über Jesus bleiben die Evangelien. Wir sind wirklich auf diese 4 Bücher des Neuen Testamentes angewiesen. Und jetzt schauen wir uns näher an. Wir pirschen uns ran. Die Entstehung der Evangelien aus bibelkritischer Sicht. Ich beginne mit der bibelkritischen Sicht, weil es die Sicht ist, die Ihnen überall, fast überall, begegnet. In Fahrenwald nicht, aber sonst können Sie allenthalben ihr begegnen. In Schulbüchern, in Büchern für die Gemeinde, in Bibelseminaren, in Predigten, in Vorträgen und im Fernsehen. Und ich möchte, dass wir diese bibelkritische Sicht über die Entstehung der Evangelien genau kennenlernen, damit sie damit umgehen können und in Gesprächen auch dann begründet darauf reagieren können. Also sachlich mit Argumenten, nicht mit Emotionen. Schauen wir es uns an. Die wichtigsten, ausführlichsten Quellen, die zur Verfügung stehen, wenn man etwas über Jesus erfahren will, sind die Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Die drei ersten Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, fasst man zusammen. Die werden auch Synoptiker genannt. Das kommt von dem griechischen Wort Synoptik, Zusammenschau. Und dieser Name kam deswegen zustande, weil die drei ersten Evangelien in dem, was sie berichten, eine Nähe haben zueinander, so will ich das mal sagen, eine Nähe. Auch das Johannesevangelium hat etliche Berichte mit den drei ersten Evangelien gemeinsam, aber es präsentiert dann auch sehr viele andere Dinge, die bei Matthäus, Markus und Lukas gar nicht vorkommen. Die neutestamentliche Wissenschaft an den theologischen Fakultäten hat sich in den letzten 50, 100 Jahren insbesondere mit den ersten drei Evangelien, den synoptischen Evangelien Matthäus, Markus und Lukas, befasst. Sie hat sie untersucht mit bestimmten Vorgaben, die wir gleich kennenlernen werden, und sie hat versucht, ihren historischen Wert zu bestimmen und festzulegen. Richtungsweisend für die Erforschung der Evangelien wurden zwei neutestamentliche Theologen. Der eine war Rudolf Bultmann, der andere Ernst Käsemann. Die müssen sich merken. Bis heute ist der Einfluss dieser beiden Wissenschaftler in der Theologie ungebrochen. Die Ergebnisse ihrer Forschungen, die wurden natürlich ergänzt und überarbeitet und hier und da modifiziert, das ist klar, aber die grundsätzlichen Ergebnisse ihrer Forschungen stehen heute in zahllosen Schulbüchern und werden Land auf Land ab in den Gemeinden als gesicherte Erkenntnis verbreitet. Es hat natürlich nach Bultmann und Käsemann andere Neutestamentler gegeben, Konzelmann und Lindemann und Bornkamp und Marxen und viele andere, die in ihren Fußstapfen gegangen sind. Die haben auch neue Erkenntnisse gewonnen, das eine oder andere korrigiert. Aber die Gründerväter sind bis heute bestimmend in ihrem Einfluss. Was waren ihre Ergebnisse? Ich fasse es in einem Satz zusammen. Ihr historisches Urteil über die historische Zuverlässigkeit der Evangelien war vernichtend. Anders kann man es nicht sagen. Rudolf Bultmann hat einmal sinngemäß gesagt, die echten Jesusworte, also die Worte, die Jesus wirklich gesagt hat, hätten auf einer deutschen Postkarte ohne weiteres Platz. Alles andere, was sonst noch in den Evangelien steht, ist, so meint er, Erfindung, Hinzufügung, Interpretation der christlichen Gemeinde. Wie kam es zu diesem doch sehr, sehr harschen, vernichtenden Urteil über die Evangelien des Neuen Testamentes? Wenn man etwas näher hinschaut, dann stellt man sehr schnell fest, dass Rudolf Bultmann und Ernst Käsemann eine ganz bestimmte Vorstellung, ein Bild davon hatten, wie es in den ersten christlichen Gemeinden zuging, wie das da so war, wie die gelebt haben, was sie gemacht haben. Und sie hatten von daher auch ein ganz bestimmtes Bild, eine ganz bestimmte Vorstellung davon, wie die Evangelien entstanden. Und dieses Bild sah ungefähr so aus. Ich beschreibe es Ihnen. Sechs Punkte. Erstens. Ich referiere jetzt nur, was die dachten. Ja? Nicht das, was ich denke. Punkt 1, die ersten Christen waren nicht interessiert an Fakten aus dem Leben Jesu, sie waren nicht interessiert an einer Biografie Jesu, sie lebten in dem Glauben, dass Jesus auferstanden sei und was Jesus in seinem Erdenleben, in seinem irdischen Leben gesagt und getan hatte, war für sie bestenfalls zweitrangig. Zweitens, die Berichte über Worte und Taten Jesu, so Rudolf Bultmann und andere, wurden ungeordnet weitergegeben. Sie wurden wie so eine Art stille Post über den Gartenzaun weiterverbreitet und entsprechend verändert natürlich. Dritter Punkt, wenn es nötig war und die Gemeinden gerade in besonders schwierigen Auseinandersetzungen standen, zum Beispiel mit ihrer jüdischen oder heidnischen Umwelt, dann erfanden sie, natürlich in bester Absicht, neue Worte Jesu, die sie ihm dann in den Mund legten. Die Evangelien, so die bibelkritische Sicht, geben also nicht in erster Linie die Worte und Taten Jesu wieder, sondern sind vor allem Bildungen der ersten christlichen Gemeinden nach Ostern und Pfingsten. Diese Sicht der Dinge hatten vor Bultmann bereits andere vertreten, Wilhelm Wrede und Julius Wellhausen. Und in seiner Theologie des Neuen Testamentes schreibt Rudolf Bultmann darum die erstaunlichen Sätze: Die Verkündigung Jesu, also das, was er selber gesagt hat, gehört zu den Voraussetzungen der Theologie des Neuen Testamentes und ist nicht ein Teil ihrer selbst. Denn die Theologie des Neuen Testamentes besteht in der Entfaltung der Gedanken, in denen der christliche Glaube sich seines Gegenstandes, seines Grundes und seiner Konsequenzen versichert. Ende des Zitats. Das, was Jesus gesagt hat, kommt im Neuen Testament nicht vor, ist damit gemeint, sondern was wir im Neuen Testament finden, ist nur, was die Gemeinde über Jesus so gedacht und philosophiert und geglaubt hat. Aber nicht das, was Jesus selbst gesagt hat. Punkt 4. In den Gemeinden, so die Vorstellung, gab es eigentümliche Wesen, die hat man nie so richtig dingfest machen können, aber sie haben einen Namen, der geistert durch die Bücher: anonyme christliche Propheten. Anonyme christliche Propheten, die sagen also ihren Namen nicht, ja, die waren wirksam im Untergrund quasi, und die waren der Überzeugung, so Rudolf Bultmann, dass der auferstandene Jesus durch sie sprach, prophetische Weissagungen. Und auch diese Aussprüche dieser merkwürdigen, anonymen, unfassbaren christlichen Propheten, all diese Aussprüche, die sie so brachten im Gottesdienst, gelangten unkontrolliert als Worte des irdischen Jesus in die Evangelien hinein. Punkt 5. Die Gemeinden sahen nach Bultmanns Urteil Jesus als den Messias, was Jesus nach seiner Meinung nie sein wollte. Und darum, so sagt er, stellt die Gemeinde Jesus in den Evangelien überhöht dar. Sie erfand zum Beispiel die Berichte von der Jungfrauengeburt und seiner Auferstehung und die Wundergeschichten, um zu zeigen, dass Jesus der Messias ist, was er selber, so Bultmann, nie sein wollte. Also die Gemeinde hat das Bild von Jesus grundlegend verfälscht. Alles natürlich in bester Absicht. Punkt 6. Später wurden die unkontrolliert umlaufenden Jesusgeschichten, in Klammern, stille Post, gesammelt, noch einmal verändert und nach besonderen Interessen gestaltet und dann niedergeschrieben. Und so entstanden nach Bultmanns Urteil die heutigen Evangelien. Wird jetzt verständlich, warum er ein so vernichtendes Urteil über ihre historische Zuverlässigkeit fällt? Ich denke, es ist klar geworden. Und daraus folgt als Fazit, nach Bultmanns und Käsemanns Urteil, nach Urteil der Bibelkritik allgemein, ich denke, das kann man sagen, sind die Evangelien als historische Dokumente wertlos, nahezu wertlos. Sie berichten nur über den Glauben der christlichen Gemeinde, aber sie berichten nicht zuverlässig über Jesus selbst. Das Bild des wirklichen Jesus, so das Urteil, wurde tiefgreifend übermalt, verfälscht und überhöht. Und diese Sicht der Dinge, die ist falsch. Und zwar nachweisbar falsch. Dass diese Theorie, dieses Bild von den Gemeinden heute immer wiederholt wird, das macht es nicht besser, dass dieses Bild falsch ist. Nachweisbar falsch. Die Vorstellung, die Bultmann und Käsemann und viele nach ihnen von den ersten christlichen Gemeinden hatten, ist eine Fiktion. Schauen wir uns an, wie es wirklich war. Zunächst, historisch nachweisen lässt sich zunächst mal eins. Jesus trat auf als Lehrer, hebräisch Rabbi, und wurde auch als Lehrer, als Rabbi angesprochen. Das hebräische Wort für Lehrer ist Rabbi, wie gesagt, und im griechischen Text des Neuen Testamentes, das Neue Testament wurde ja auf Griechisch geschrieben, wurde diese hebräische Anrede, Rabbi, direkt übernommen. Es ist ein hebräisches Wort, es wurde nur mit griechischen Buchstaben geschrieben. Diese direkte Übernahme eines hebräischen Wortes ins Griechische ist sehr auffällig. Sie zeigt eines, was so viel ist historisch sicher, dass die Anrede Rabbi für Jesus etwas Typisches gewesen sein muss. Sonst wäre dieses Wort nicht so in den griechischen Text der Evangelien hineingekommen. Solche Worte gibt es noch mehrere. Zum Beispiel das Wort Amen, von uns fast gedankenlos ans Ende jedes Gebet geklebt, ist ein hebräisches Wort, ein aramäisches Wort, so typisch, dass es als hebräisches Wort ins Griechische übernommen wurde, nur mit griechischen Buchstaben geschrieben. Es gibt noch so ein Wort, das heißt Abba, lieber Vater. Auch dieses hebräische Wort wurde in den griechischen Text des Neuen Testamentes übernommen. Bei den hebräischen Lehnworten, so nennt man die, befinden wir uns auf sicherem historischem Boden. Dass Jesus als Rabbi angeredet wurde und auch als solcher auftrat, ist historisch sicher. Weiter, dann gibt es kleine Details, winzig kleine Details in den Evangelien, die ohne eine spezielle Absicht hineingelangten. Und die unterstreichen die Tatsache, dass Jesus wie ein Lehrer, wie ein Rabbi auftrat. Mehrere Male wird im Neuen Testament berichtet, dass Jesus sich zum Lehren hinsetzte. Das finden Sie vielleicht nicht besonders bemerkenswert. Es ist aber wichtig. Es ist im Grunde eine Belanglosigkeit. Es ist aber so, dass die Rabbiner im Judentum zur Zeit Jesu, wenn sie lehrten, dann setzten sie sich hin. Die machen es also genau andersrum als wir heute. Wir stehen auf, wenn wir etwas Bedeutendes zu sagen haben. Mehrere Male wird im Neuen Testament berichtet, dass Jesus sich zum Lehren hinsetzte, wie die Rabbiner. Berichtet wird auch, dass Jesus Schüler um sich scharte, Mathetes, das heißt eigentlich Lernende. Und es wird also berichtet, dass Jesus solche Jünger um sich sammelte. Auch das war typisch für die Rabbiner, die immer eine Gruppe von Schülern um sich scharten, um sie zu unterrichten. Ganz wichtig ist, die Anrede Rabbi für Jesus findet sich nur in den Evangelien, nicht in den anderen Schriften des Neuen Testamentes. Nur in den Evangelien. Wäre diese Anrede eine Erfindung der ersten christlichen Gemeinde gewesen, dann würde sie sich auch in den anderen neutestamentlichen Schriften finden müssen. Das tut sie aber nicht. Sie taucht nur in den Evangelien auf. Damit haben wir unseren Ausgangspunkt. Jesus trat auf wie ein jüdischer Lehrer, wie ein Rabbi. Er lehrte wie die Rabbiner und er scharte Schüler um sich. Natürlich gibt es auch Unterschiede, sage ich mal in Klammern. Jesus berief seine Jünger zu sich, nicht sie wählten ihn, das ist ein Unterschied. Und die Jünger vollzogen auch keinen Lehrerwechsel, keinen Rabbiwechsel. Das war auch sonst an sich üblich, dass so die Schüler der Rabbiner wechselten von Zeit zu Zeit, um möglichst viel mitzubekommen. Bei Jesus war das anders, die Jünger blieben bei ihm sogar bis in sein Leiden und Tod hinein. Gehen wir einen Schritt weiter. Die Rabbiner hatten eine ganz bestimmte Methode des Lehrens, die damals nicht nur in Israel, sondern auch in den großen Philosophenschulen Griechenlands verbreitet und üblich war. Und diese Lehrweise, eine ganz bestimmte Lehrweise, hat einen Namen, klingt sehr gut, sag Ihnen das mal, die hießen mnemotechnische Lehrweise. Gemeint ist einfach auswendig lernen. Das heißt, wichtige Lehrinhalte wurden den Schülern, den Mathetes, von ihren Lehrern, den Rabbinern, so lange vorgesprochen, bis sie sie auswendig beherrschten. Diese besondere Lehrmethode war darum so wichtig, weil damals nur verhältnismäßig wenige Menschen lesen und schreiben konnten und es gab auch nicht so viel Papier. Genauer gesagt gab es fast kein Papier. Das heißt, die Leute konnten sich keine schriftlichen Notizen machen, das war einfach zu teuer. Und damit das Auswendiglernen einfacher wurde, fassten die Rabbiner ihre Lehre oft in einprägsame, knapp gefasste Worte, oft auch Bildworte mit Stichwortverbindungen. Und auswendig gelernt wurden bei den Rabbinern nicht nur zentrale Inhalte ihrer Lehre, sondern auch manchmal kurz gefasste Streitgespräche, Diskussionen mit Gegnern, die dann mit einem klärenden Ausspruch des Rabbis endeten. Zum Lernstoff zählten auch Kurzberichte über besondere, herausragende Handlungen der Rabbiner, wenn sie für die Lehre von Bedeutung waren. Und vor allem anderen lehrten die Rabbiner das Alte Testament und seine Auslegung. In den Lehren der Rabbiner finden wir also eine Fülle alttestamentlicher Zitate und Anspielungen. So, und jetzt fragen wir, was finden wir bei Jesus? Welches Bild präsentiert uns das Neue Testament, welches Bild präsentieren uns die Evangelien von Jesus? Wir finden bei ihm kurze, einprägsame, knapp gefasste Worte, oft Bildworte mit Stichwortverbindungen. Ihr seid das Licht der Welt, man stellt das Licht nicht unter einen Scheffel und so weiter. Wir finden Gleichnisse, Beispielerzählungen von hoher Eindringlichkeit. Wir finden weiter kurz gefasste Streitgespräche, die mit einem klärenden Wort Jesu enden. Wir finden Kurzberichte von besonderen Handlungen Jesu, die seine Verkündigung unterstreichen. Die Heilung des Gelähmten zum Beispiel. Und wir finden eine Fülle von alttestamentlichen Zitaten und Anspielungen. Das legt das Ergebnis nahe, ich will es mal vorsichtig formulieren, das legt das Ergebnis nahe, dass Jesus wie die Rabbiner seine Jünger unterrichtete, indem er sie auswendig lernen ließ. Und es ist an dieser Stelle ganz wichtig, dass Sie eine klare Vorstellung davon haben, was die Menschen damals an auswendig Lernfähigkeiten besaßen. Die waren nämlich anders als heute. Die Leute waren trainierter als wir. Ich möchte Sie mal fragen, wer von Ihnen kann mir jetzt 10 Verse aus dem Buch Jeremia auswendig hier sagen? Dem spendiere ich heute das Mittagessen. Schwer, ne? 10 Verse aus dem Buch Jeremia. Es gab damals Rabbiner, die konnten die 5 Bücher Mose auswendig. Oder die alttestamentlichen Prophetenbücher. 17 an der Zahl. Oder beides. Es gab Rabbiner, die große Teile des Talmuds, also des Kommentars zum Alten Testament, auswendig konnten. Das ist nicht so ungewöhnlich, wenn Sie mal denken an die Berichte von Alexander Solzhenitsyn oder von Richard Wurmbrand, die ja lange Jahre ihres Lebens in Lagern verbracht haben. Die haben ihre Zeit auch damit verbracht, dass sie Predigten auswendig gelernt haben. Predigten, die sie für ihre Mitgefängnisinsassen gehalten haben, haben sie auswendig gelernt. Und zwar viele. Solzhenitsyn berichtet, dass er manchmal zum Wiederholen eine volle Woche brauchte, um sie nur im Kopf zu wiederholen. Und viele Sachen sind dann nach der Rückkehr aus den Lagern dann auch niedergeschrieben worden. Heute beherrschen Folkloresänger in Irland oder Jugoslawien bis zu 100.000 Worte, die sie wiedergeben können, zuverlässig. 100.000. Und jetzt schätzen Sie mal, wie viele Worte das Markus-Evangelium hat. Sie haben eine Vorstellung? Elftausend. Worte. Nur. Die Weitergabe von Lehrstoff durch Auswendiglernen war also eine Methode, die sehr präzise arbeitete. Der Vergleich mit der stillen Post ist also sehr unpassend. Die Weitergabe der Lehre Jesu durch Auswendiglernen war eine präzise Methode und die wurde dann später auch in den christlichen Gemeinden praktiziert. Das schauen wir uns jetzt mal an. Schlagen Sie mal auf, 1. Korinther 15. Da werden wir zwei Worte finden, die Sie wahrscheinlich völlig bedeutungslos finden werden, die aber wichtig sind. 1. Korinther 15, 3 bis 5. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, 3 bis 5. Wenn es einer nicht gleich findet, vielleicht hilft ihm der Nachbar. 1. Korinther 15, 3 bis 5. Paulus schreibt, schauen Sie genau hin, denn als erstes habe ich euch, den Korinthern, weitergegeben, was ich auch empfangen habe. dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Als erstes, also was Paulus als erstes gemacht hat, das muss offensichtlich am wichtigsten gewesen sein, er hat ihnen weitergegeben, was er empfangen hat. Ja, sagen wir, ist so klar, er hat ihnen weitergegeben, was er empfangen hat. Da steht im Griechischen für weitergeben Paradidomai. Und das ist ein Terminus technicus, ein Fachwort. Und das beschreibt den Vorgang, dass die Rabbiner ihren Schülern Lehrstoff so lange vorlegen, bis sie ihn auswendig können. Weitergeben heißt also nicht, dass Paulus mal nach Korinth gekommen ist, hat er ihnen einen schönen Vortrag über Jesus gehalten. Und hinterher haben die Korinther alles vergessen. Wenn hier steht, ich habe euch als erstes weitergegeben, dann heißt das, Paulus hat ihnen, oder jedenfalls den Verantwortlichen in der Gemeinde, den Lehrstoff über Jesus so lange vorgesprochen, bis sie ihn perfekt auswendig konnten. Und er sagt auch, was er ihnen unter anderem weitergegeben hat, nämlich, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, begraben, auferstanden und so weiter. Weitergeben heißt immer, so weitergeben, dass der andere es perfekt beherrscht. Und der andere Fachterminus, das andere Fachwort, das ist empfangen. Wir haben also nicht nur irgendwie zugehört, sondern empfangen heißt, so lange dem Lehrer zuhören, bis man das, was er sagt, völlig verinnerlicht hat und reproduzieren kann. Wir haben an dieser Stelle in 1. Korinther 15, 3 bis 5 einen direkten Beweis dafür, dass in der urchristlichen Gemeinde, und der Korintherbrief ist Anfang der 50er Jahre entstanden, genau nach diesem jüdischen Lehrprinzip gearbeitet wurde. Und das ist nicht die einzige Stelle. Jetzt gehen wir weiter. 1. Korinther 11. Blättern Sie mal zurück. 1. Korinther 11, Vers 2. Sie werden immer wieder auf dieselben Worte stoßen. Ich lobe euch, sagt Paulus, weil ihr in allen Stücken an mich denkt. So. Und an den Überlieferungen festhaltet, wie ich sie euch gegeben habe. Gegeben heißt, so lange vorgesprochen, wie sie es konnten. Galaterbrief, Kapitel 1, Vers 9. Galaterbrief, Kapitel 1, Vers 9. Galaterbrief, Kapitel 1, Vers 9. Da geht es jetzt um das Empfangen. Ja, um das so lange aufnehmen, bis man es perfekt wiedergeben kann. Wie wir eben gesagt haben, schreibt Paulus, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Deutlich? Philipperbrief, ich hetze sie jetzt ein bisschen. Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 9. Galater, Epheser, Philippa. Kapitel 4, Vers 9. Da wird es noch deutlicher. Da wird richtig gesagt, dass sie gelernt haben, dass es anstrengend war. Er schreibt im Philipperbrief, liebe Philippa, was ihr gelernt und empfangen habt und gehört und gesehen habt an mir, das tut. Was ihr gelernt habt und empfangen habt. Und noch eine Stelle, 1. Thessalonicher Brief. Gehen wir noch ein Stück weiter. Kapitel 2, Vers 13. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 13. Wenn Sie jetzt nicht alle Stellen so schnell aufgeschlagen kriegen, Sie sind alle auf Ihrem Infoblatt drauf. Ich hoffe, ich habe Sie draufgeschrieben. Die letzten drei nicht, na gut. Ist auch nur, weil es so schön ist. Ich Ihnen zeigen will, dass das quer durchs Neue Testament durchläuft. 1. Thessalonicher 2, 13. Darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt. Nicht als Menschenwort aufgenommen habt und so weiter. Tak, tak, tak. 1. Thessalonicher 4, 1. Weiter, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt. Wahrscheinlich meint er die Bergpredigt. Paulus hat also an die Thessalonicher Lehre weitergegeben. Sie haben sie empfangen, das waren sicher Worte Jesu, aber auch, wie sie leben sollten. Also Ermahnungen und so weiter und so weiter. 2. Thessalonicher, den schauen wir uns noch an. 2. letzter Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 6. Da wird es ausdrücklich Lehre genannt, was sie empfangen.
2. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 6. Wir gebieten euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich lebt und nicht nach der Lehre, die ihr von uns empfangen habt. Später hat Jesus dann seine Jünger aufgesandt, zu zweit. Das ist deswegen historisch sicher, weil es von allen Evangelien unabhängig voneinander berichtet wird. Und die Jünger verbreiteten die Lehre Jesu unter dem Volk, unter dem einfachen Volk. Auch deswegen hat Jesus ihnen einfache, leicht zu behaltende Stoffe beigebracht, die auch von einfachen Leuten aufgenommen, verstanden und erinnert werden konnten. Jesus wollte sich ja verständlich machen. Das heißt, die ersten drei Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, enthalten vor allem Lehrstoffe, die für die breite Masse gedacht waren. Das unterscheidet sie vom Johannesevangelium, das viel Diskussionen bringt zwischen Jesus und jüdischen Schriftgelehrten und auch viel besondere Reden an seine Jünger, also Jüngerunterweisung, präsentiert. Die ersten drei Evangelien richten sich vor allem an die breite Masse, an einfache Leute. Ja, zum Johannesevangelium können wir vielleicht nachher in der Fragestunde noch ein bisschen was sagen. Wichtig ist auch noch, die Jünger Jesu waren nicht einfach ungebildete Leute. Es existierten bereits vor und zu Lebzeiten Jesu Elementarschulen, Grundschulen für jüdische Jungen. Auch die Fischer, Simon Petrus und Andreas, gehörten nicht zur Arbeiterschicht, sie gehörten eher zur Mittelschicht. Und es lässt sich vermuten, so will ich das mal sagen, dass sie Schreibkenntnisse hatten. Sie konnten also neben Hebräisch auch Griechisch verstehen und vielleicht auch schreiben. Wenn man jetzt mal nur als Historiker guckt. Sehr wahrscheinlich. Ich werde in dem zweiten Teil, der am Sonntag kommt, des Referates noch darauf eingehen, dass der Einfluss der griechischen Sprache und der griechischen Lebensart in Israel groß war, im ganzen Römischen Reich groß war. Das Römische Reich war ein zweisprachiges Land mit Griechisch als sozusagen Weltsprache, das was heute Englisch ist. Viele Leute damals konnten Griechisch sprechen und wenn nicht fließend, so doch dann in Ansätzen. Weiter, es ist unzutreffend, dass die Jünger Jesu und später die christliche Gemeinde kein biografisches Interesse an den Worten Jesu gehabt hätten. Schon die Schüler ganz normaler Rabbiner bewahrten die Worte ihrer Lehrer mit Hingabe. Und die Jünger Jesu, die hatten ja noch ein viel stärkeres Motiv, die Worte Jesu zu bewahren. Sie waren ja zu der Erkenntnis gekommen, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes ist. Also war jedes seiner Worte natürlich auch von besonderer Wichtigkeit und musste bewahrt werden. Gerade die Überzeugung der Jünger, dass Jesus mehr war als ein normaler Mensch, war ein absolut starkes Motiv, seine Worte und Taten präzise zu bewahren. Und dass das tatsächlich so war, dafür gibt es im Neuen Testament einen direkten Beweis. Ein Textabschnitt, der ganz am Anfang des Lukas-Evangeliums steht. Wenn Sie mögen, schlagen Sie ihn auf. Ich lese ihn nach einer neuen Übersetzung. Lukas-Evangelium, Kapitel 1, 1 bis 4. Lukas-Evangelium, Kapitel 1, 1 bis 4. Lukas-Evangelium, Kapitel 1, 1 bis 4. Da schreibt Lukas, der ein zweibändiges Werk herausgegeben hat, das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte, er schreibt jetzt ganz am Anfang seines Doppelbandes, was er gemacht hat, um an Informationen über Jesus heranzukommen. Lukas schreibt, schon viele Leute haben versucht, all das aufzuschreiben, was bei uns geschehen ist, so wie es die Augenzeugen berichtet haben, die von Anfang an dabei waren, in Klammern bei Jesus, und die Diener des Wortes geworden sind. Nun habe auch ich mich sehr darum bemüht, alles von Anfang an genau zu erfahren. Ich will es dir, lieber Theophilus, jetzt der Reihe nach berichten. Du wirst merken, dass alles, was man dir über Jesus berichtet hat, richtig und wahr ist. Was macht Lukas? Er bezieht sich auf Augenzeugen. Er hat sie befragt. Augenzeugen, die von Anfang an bei Jesus dabei waren, miterlebten, was Jesus redete und tat, also Jünger Jesu. Weiter, Lukas hat sich bemüht, alles genau zu erfahren. Wenn Sie Griechisch kennen, dann wissen Sie, dass genau im Griechischen Akriboos heißt. Davon haben wir das Wort akribisch. Lukas ist also sehr genau zu Werke gegangen. Er hat nicht irgendwie nach Gefühl und Wellenschlag geschrieben. Und dann wird weiter gesagt, dass die Augenzeugen Diener des Wortes geworden sind. Das klingt eigentümlich. Wieder ein Fachwort, ein Terminus technicus für Leute, die in den Gemeinden die Aufgabe hatten, für die präzise Weitergabe der Worte Jesu und Taten Jesu zu sorgen. Also, die Jünger Jesu waren Augenzeugen. Sie erlebten mit, was Jesus tat. Sie lernten seine Lehre auswendig. Sie waren optimal ausgestattete Augenzeugen. Und diese Jünger wurden später in den Gemeinden Diener des Wortes. Das heißt, sie achteten darauf, dass die Informationen über Jesus präzise weitergegeben wurden. So kamen Informationen über Jesus, seine Lehre, sein Leben und sein Sterben und seine Auferstehung auf geordnetem Weg in die Evangelien hinein. Und dann noch etwas. Jesus und seine Jünger sind durch Israel gezogen, um das ganze Volk Israel zu erreichen. Mit Sicherheit hat es Menschen gegeben, die an Jesus glaubten, aber nicht mit ihm zogen. Ich erinnere mal an Maria und Martha, Lazarus, Hauptmann von Kapernaum. Das waren alles Leute, die an Jesus glaubten, aber gleichwohl nicht mit ihm zogen. Man nennt die Ortsfeste Jesus-Anhänger, also Ortsfest. Die waren natürlich in ihrer jüdischen Umwelt eine verschwindend kleine Minderheit. Und natürlich hatten die ein besonderes Interesse daran, die Lehre Jesu zu bewahren. Vielleicht haben sie sich Notizen gemacht. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, ich formuliere wiederum vorsichtig, es gibt die Möglichkeit, dass wir schon zu irdischen Lebzeiten Jesu mit schriftlichen Notizen und Aufzeichnungen über seine Lehre und sein Leben zu rechnen haben. Noch einmal, Informationen über Jesus kamen durch Augenzeugen und auf geordnetem Weg in die Evangelien hinein. Wir erinnern uns, die Bibelkritik sagte, die Evangelien entstanden so, dass die Gemeinde, wenn sie in besonderen Auseinandersetzungen stand, einfach Jesus Worte erfand. An dieser Aussage ist so viel richtig, dass die Gemeinden von Anfang an tatsächlich in zahlreichen Auseinandersetzungen standen. Wir werden das später noch näher kennenlernen. Aber keiner der wesentlichen Konflikte in den ersten christlichen Gemeinden spiegelt sich in den Evangelien wider. Im Gegenteil. Da war zum Beispiel die Beschneidung. Das war ein heiß diskutiertes Problem zwischen Juden und Christen. Es hat maßlose Aufregung gegeben deswegen. Aber von diesem Konflikt finden wir nichts in den Evangelien. Oder die Geistesgaben, besonders die Zungenrede. Sie bewirkte massive Konflikte in den Gemeinden, aber in den Evangelien finden wir nichts davon. Oder versuchen Sie mal, was über die Geistesgaben im Wort Jesu etwas zu finden. Finden Sie nicht. Die Heidenmission. Jesus hatte ja seinen Jüngern gesagt, nicht zu den Heiden, nur zum Volk Israel. Er hat zu seinen irdischen Lebzeiten die Heidenmission nicht erlaubt. Erst nach seiner Auferstehung hat er die Jünger in die Welt geschickt. Die christliche Gemeinde, die ja sehr intensiv Heidenmission betrieben hat, die hätte das natürlich unterschlagen können, dass Jesus gesagt hat, nur zum Volk Israel. Das hätte gut in ihr Konzept gepasst. Aber wir finden in den Evangelien sehr eindeutig und klar berichtet, dass Jesus sagt, nur zum Volk Israel, nicht zu den Heiden. Und dann weiter in 1. Korinther 7, Vers 10 bis 12, da behandelt Paulus die Frage der Ehescheidung. Und da beruft er sich auf ein Wort Jesu, das die Ehescheidung verbietet. Und dann fährt Paulus fort, für alle anderen Fälle gibt es keinen ausdrücklichen Befehl des Herrn. Deshalb rate ich, wenn ein Christ eine ungläubige Frau hat, die bei ihm bleiben will, soll er sich nicht von ihr trennen. Paulus betont, dass er hier einen persönlichen Rat gibt, weil es zu diesem speziellen Sonderfall keinen besonderen Befehl Jesu gibt. Aber eins tut er ausdrücklich nicht. Er erfindet nicht ein neues, passendes Jesuswort. Das tut er nicht. Es wird deutlich, die ersten Gemeinden standen in zahlreichen Konflikten, aber keiner dieser Konflikte hat dazu geführt, dass neue Jesusworte gebildet und ihm in den Mund gelegt wurden. Die Gemeinden unterschieden also sehr klar zwischen ihrer Zeit und der Zeit des Wirkens des irdischen Jesus. Zwischen dem, was sie selbst sagten und dem, was Jesus gesagt hatte.
Natürlich gab es auch in den ersten christlichen Gemeinden christliche Propheten, die prophetisch redeten.
Die Worte des auferstandenen Jesus an die Gemeinde weitergaben, die gab es. Aber es gab keine anonymen Propheten. Sie waren keineswegs anonym. Gar nicht. Sie nannten ihren Namen und sie machten ihre Worte eindeutig als prophetische Worte kenntlich. Ein gutes Beispiel dafür ist das einzige prophetische Buch, was wir im Neuen Testament haben, das Buch der Offenbarung, das tatsächlich Worte des auferstandenen Jesus enthält. Bezeichnenderweise behauptet aber der Jünger Johannes, der dieses Buch geschrieben hat, nicht, dass er Worte des irdischen Jesus weitergibt, sondern er nennt als erstes deutlich seinen Namen und danach betont er, dass alles, was in seinem Buch steht, Prophetie ist. Offenbarung 1:1-3. In diesem Buch, schreibt Johannes, enthüllt Jesus Christus Gottes Geheimnisse und Pläne, damit seine Diener wissen, was bald geschehen wird. Durch einen Engel hat Christus dies alles seinem Diener Johannes gezeigt. Alles, was er gesehen und gehört hat, gibt Johannes hier weiter. Er bezeugt, was Gott gesagt und Jesus Christus ihm gezeigt und bestätigt hat. Wer die prophetischen Worte dieses Buches liest und auf sie hört und danach handelt, ist glücklich zu nennen, es wird bald alles in Erfüllung gehen. Sehr deutlich. Er nennt seinen Namen, er sagt, es ist Prophetie. Gott hat es ihm gezeigt. Es hat also die anonymen Propheten nicht gegeben. Vielmehr war es so, dass sehr klar unterschieden wurde zwischen Prophetien und originalen Worten Jesu. Bultmanns und Käsemanns Bild von den ersten christlichen Gemeinden und ihre Vorstellung von der Entstehung der Evangelien entspricht darum nicht der Wirklichkeit. Und auch ihr negatives Urteil über die historische Zuverlässigkeit der Evangelien erweist sich damit als ein vorschnelles Fehlurteil. Das wollen wir dann gleich noch genauer angucken, jetzt machen wir aber 5 Minuten Luftpause.
Kapitel 5, Informationen aus der Archäologie.
Ich präsentiere Ihnen jetzt einfach ein Kaleidoskop von archäologischen Funden und Entdeckungen, die alle mit den Evangelien und ihren Berichten zu tun haben. Und ich möchte vorausschicken, wir leben in einer sehr privilegierten Zeit. Im zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat es eine Fülle sehr interessanter archäologischer Funde gegeben, von denen man vor 50 Jahren noch nicht geträumt hat. Die Zuverlässigkeit der Evangelien eindrucksvoll unterstreichen. Schaut man in das Johannesevangelium hinein, Kapitel 5, 1-18, dann stellen Sie fest, dass dort eine Örtlichkeit in Jerusalem eine besondere Rolle spielt, ein Teich, der mit einer Säulenhalle umgeben war. In dieser Säulenhalle hat Jesus einen gelähmten Mann geheilt. Und in Kapitel 19 des Johannesevangeliums, Vers 13, spricht Johannes von noch einer Örtlichkeit, die auch in Jerusalem ist, dem sogenannten Gabbatha, dem Hochpflaster, auf dem Pilatus das Todesurteil gegen Jesus fällte. Beide, der Teich Bethesda mit seiner Säulenhalle und das Hochpflaster des Pilatus, wurden von neutestamentlichen Theologen lange bezweifelt und ins Reich der Fantasie verwiesen. Das dauerte so lange, genau so lange, bis Archäologen den Teich Bethesda und das Hochpflaster des Pilatus in Jerusalem ausgruben und damit die Angaben des Johannesevangeliums auf eindrucksvolle Weise bestätigt. Man kann beides heute angucken. Interessant ist auch eine andere Entdeckung, die aus jüngster Zeit stammt. Gefunden wurde das Familiengrab des Hohenpriesters Kaiphas, der Ihnen aus der Passionsgeschichte sicherlich gut bekannt ist. Diese Grabstätte der Familie Kaiphas enthielt mehrere Ossuarien, das sind Knochensärge, in denen die Knochen der Toten nach circa einem Jahr noch einmal bestattet wurden. Diese Ossuarien tragen die Aufschrift der Namen derer, die darin bestattet sind. Und sie gehören alle, sämtlich, zur Familie des Kaiphas.
Und dann war in diesen Ossuarien noch ein Fund. Es zeigte sich nämlich, dass in einem Kopf eines der Toten, eine Frau, sich eine Münze befand. Eine heidnische Münze, eine römische Münze, mit dem Abbild des Kaisers drauf und dem Jahr ihrer Prägung. Das heißt, wir wissen genau, wann diese Tote bestattet wurde. Es muss zu einer Zeit gewesen sein, in der diese Münze in Umlauf war und in der dieser Kaiser regierte. Und das trifft genau in die Zeit Jesu. Wir wissen also genau, es handelt sich nicht um irgendeinen Hohepriester, der zufällig auch Kaiphas hieß, sondern wir wissen, aha, da ist die Familie des Hohenpriesters Kaiphas bestattet, der zur Zeit Jesu lebte. Es war übrigens eine heidnische Sitte, Münzen in die Köpfe der Toten hineinzulegen. Und es zeigt, wie weit diese heidnischen Praktiken vorgedrungen waren, bis hinein in die Familie des Hohepriesters. Das wäre an sich für einen orthodoxen Juden damals undenkbar gewesen, das Abbild des Kaisers, eines Menschen, der als Gott verehrt wurde, zur Bestattung eines jüdischen Toten hinzuzugeben. Die Historizität des Hohenpriesters Kaiphas, der in Matthäus 26, Vers 57 bis 68 erwähnt wird, ist damit bewiesen. Interessant sind auch Funde, die man bei Ausschachtungsarbeiten in der Jerusalemer Grabeskirche gemacht hat. Zum einen wurde dabei ein Stück des authentischen Golgatha-Felsens freigelegt und dabei stieß der italienische Archäologe Vasilius Zaferis auf einen breiten Riss im Felsen, der aus dem ersten Jahrhundert nach Christus stammen könnte und der nur von einem Erdbeben herrühren kann. Ein eindrucksvoller Beleg für die Ereignisse, wie sie Matthäus in Kapitel 27, Vers 31 bis 56 seines Evangeliums berichtet, dass nämlich zur Zeit der Kreuzigung Jesu die Erde bebte. Weiter fand Zaferis am selben Ort einen originalen Haltering aus dem ersten Jahrhundert, der dazu gedient hat, die Kreuze mit Stricken am Boden zu befestigen. Ein weiterer Hinweis darauf, dass die Grabeskirche in Jerusalem tatsächlich auf dem Golgatha-Felsen steht. Und jetzt wird es immer schöner. Jetzt wird es immer schöner. Bezweifelt wurde lange, lange Zeit. Bezweifelt wurde lange Zeit auch der Bericht von der Heilung des Dieners des Hauptmanns von Kapernaum. Matthäus 8, 5 bis 13. Rudolf Bultmann hat diesen Bericht ins Reich der Legende verwiesen mit dem Hinweis, dass es in Kapernaum nie eine Garnison und damit natürlich auch keinen Hauptmann gegeben haben können. Über lange Jahre hat es so ausgesehen, als sollte Bultmann Recht behalten. Doch dann, ganz plötzlich, kam die Wahrheit ans Licht. In einem Bericht des Rheinischen Merkur vom 5. Juni 1992 heißt es, Jesus hatte keine Berührungsängste gegenüber der römischen Besatzungsmacht. Ein klassisches Beispiel dafür ist der Evangelienbericht vom Hauptmann von Kapernaum. Man hat das gerne in den Bereich der Legende verwiesen. Spuren einer römischen Garnison gab es ja in Kapernaum nicht. Nun zeigt aber der zuständige Archäologe Vasilios Zaferis erstmals die von ihm wieder ausgegrabene Garnison, komplett mit Badeanlage und zentral dem Haus des Kommandierenden, eben dem Hauptmann von Kapernaum. Dass Zaferis sich nach jahrelangen Untersuchungen nun darauf festlegt, dass dies alles hier war, als Jesus in Kapernaum wirkte, das lässt das Umfeld des unbekannten Jesus wieder ein Stück greifbarer werden. Doch damit nicht genug. Unter dem Titel Wenige Buchstaben, die viel bewegen, berichtete der Rheinische Merkur Ende 1991 über einen aufsehenerregenden Fund in den Höhlen von Qumran. Wie Sie wahrscheinlich wissen, wurde Mitte bis Ende der 40er Jahre nahe der verlassenen Essener-Siedlung Qumran in Höhlen Pergamente und Papyrusrollen gefunden, die ein Alter von über 2000 Jahren hatten. Bei der Entzifferung einiger kleiner Fragmente aus einer Höhle stellte sich überraschend heraus, dass sie möglicherweise auch Texte aus dem Neuen Testament enthalten könnten. So sehen die ungefähr aus. Ist aus einer Zeitung kopiert, deswegen ist es schön. Ich habe sie gleich nochmal größer. Es war so, dass in Höhle 7, die sind ja alle nummeriert, dass in Höhle 7 von Qumran sich Papyrusfragmente befanden, die den Papyrologen, die also solche kleinen Dinger entziffern, lange Zeit Rätsel aufgaben. Sie ließen sich nämlich weder dem Alten Testament noch irgendeinem anderen bekannten Text aus der antiken Literatur zuordnen. Auch ein höchst ausgeklügeltes Computerprogramm, in das man die gesamte bekannte antike Literatur eingespeist hatte, half nicht weiter. Und dann, mehr einer Laune als nüchterner Überlegung folgend, versuchte der spanische Papyrologe José O'Callaghan, die strittigen Papyri, diese kleinen Schnipsel, dem Neuen Testament zuzuordnen. Und nun kam das Erstaunliche. Die kleinen Textstücke ließen sich unschwer dem Neuen Testament zuordnen. Es handelte sich zum einen um einen Abschnitt aus dem Markus-Evangelium und zum anderen um einen Abschnitt, der möglicherweise aus dem ersten Timotheusbrief des Paulus stammt. Dann kamen graphologische und auch chemische Untersuchungen. Graphologisch heißt, man guckt die Schrift an. Die hat sich nämlich damals schon mit den Zeiten immer geändert. Bestimmte Häkelchen und Ösen gab es nur in bestimmten Zeitphasen. Und die Untersuchung erbrachte, dass beide Papyri zwischen 50 und 60 nach Christus entstanden sind. So sieht das Markus-Evangelium-Fragment aus. Natürlich hat die These von O'Callaghan, dem Papyrologen O'Callaghan, dass das Texte aus dem Neuen Testament sein könnten, aus den Evangelien, eine rege Diskussion ausgelöst. Gegner und Befürworter seiner Theorie meldeten sich zu Wort. Es hat kriminologische Untersuchungen gegeben. In Jerusalem gibt es einen Film drüber. Es hat eine extra Tagung stattgefunden, in der nur dieses kleine Stück Papyrus diskutiert wurde. Hat in Eichstätt stattgefunden, gibt es ein dickes Buch drüber. Ein großes, dickes Buch über ein kleines Stück Papier. So heiß ist der Boden. Die neutestamentliche Wissenschaft hat das Markus-Evangelium bisher ungefähr auf das Jahr 70 datiert. Und alle wussten, wenn O'Callaghan recht hat, dann ist das alles hinfällig. Wenn das Fragment des Markus tatsächlich in den 50er Jahren entstanden war, dann war das Original-Markus-Evangelium, das Markus selber geschrieben hat, natürlich noch früher. Wir kommen dann in die Mitte der 40er Jahre ungefähr. Wir sind dann 10 Jahre ungefähr von den Ereignissen um Leben und Sterben Jesu Christi weg. Das ist ein unglaublich kurzer Zeitraum. Es gibt keinen einzigen historischen Bericht der Antike, der in so geringem zeitlichen Abstand von den Ereignissen entstanden ist. Und deswegen ist dieses Fragment heiß diskutiert worden. Inzwischen kann als gesichert gelten, dass es tatsächlich aus dem Markus-Evangelium stammt. Ein Buchstabe war strittig, ein Nün. Über den Buchstaben ist sehr lange gestritten worden. Ob es nun ein Nün ist oder nicht. Inzwischen ist aber klar, es ist ein Nün und der Text stammt aus dem Markus-Evangelium. Noch viel brisanter ist natürlich das andere Fragment aus dem ersten Timotheusbrief. Ich sage, das könnte aus dem ersten Timotheusbrief sein. Ich will nämlich keine... Ich will nicht übertreiben, das ist mir sehr wichtig. Es könnte aus dem ersten Timotheusbrief stammen. Die Diskussion ist hier aber noch nicht abgeschlossen. Wenn dieses Fragment aus dem ersten Timotheusbrief stammt, dann wäre das ein Schlag ins Kontor der Bibelkritiker. Der erste Timotheusbrief wurde bisher auf das Jahr 120 bis 130 nach Christus datiert. Dem Paulus wurde natürlich die Verfasserschaft des Briefes abgesprochen und stattdessen die These vertreten, dass irgendwelche Paulus-Schüler unter seinem Namen, unter seinem Pseudonym diesen Brief verfasst hätten. Wenn die These sich erhärtet, dass es sich bei diesem Papyrus aus Höhle 7 in Qumran um einen Abschnitt aus dem ersten Timotheusbrief handelt und darauf deutet alles hin, dann wäre klar, dass dieser Brief auf jeden Fall um das Jahr 60 geschrieben worden sein muss. Die Datierung von 120 bis 130 nach Christus wäre als grober Irrtum erwiesen und die paulinische Vaterschaft mehr als wahrscheinlich geworden. Zwischenergebnis. Jesus wirkte als Lehrer. Seine Informationen über seine Lehre, sein Leben und Sterben wurden geordnet und präzise weitergegeben, gelangten so in die heute vorliegenden Evangelien. Die Genauigkeit ihrer Berichte wird durch archäologische Funde bestätigt. Viel Aufregung gab es dann allerdings um archäologische Funde, die, wenn man den Presseberichten glauben durfte, die Berichte des Alten Testamentes eindeutig als falsch entlarvten. Und das waren die Schriftrollenfunde von Qumran. Das wollen wir uns jetzt als letztes noch anschauen, bevor Sie dann in die wohlverdiente Pause können. Das sind also keine Frühlingsrollen, ne? Das sind Originalrollen aus Qumran. Lange Zeit war es so, dass die Schriftrollenfunde aus Qumran ausschließlich den kleinen, exklusiven Kreis von Bibelwissenschaftlern, Papyrologen, Archäologen und Historikern interessierte. Das veränderte sich dann, als im September 91 mit sehr großem Werbeaufwand ein Buch auf den Markt gedrückt wurde, das den schönen Titel hatte: Verschlusssache Jesus, die Qumranrollen und die Wahrheit über das frühe Christentum. Geschrieben wurde das Buch von den amerikanischen Journalisten Michael Bagent und Richard Lay. Und allein in der Bundesrepublik wurden von diesem Buch über 400.000 Exemplare verkauft. Schaut man in das Buch hinein, stellt man fest, die zentrale These von Verschlusssache Jesus besagt Folgendes. Es wird behauptet, die Schriftrollenfunde von Qumran stellten all das, was die Evangelien über Jesus berichten, fundamental in Frage. Die Geschichte der Urchristenheit müsse völlig neu geschrieben werden. Und wegen der inhaltlichen Brisanz der Funde von Qumran habe der Vatikan eine Veröffentlichung eines Großteils der Schriften bis heute verhindert. Die Schriftrollen vom Toten Meer seien zur Verschlusssache geworden. Stichwort vatikanische Verschwörung. Interessanterweise wurden von der Öffentlichkeit diese Thesen höchst bereitwillig aufgenommen. Fernsehen und Massenmedien sorgten dafür, dass sie auch noch in die allerletzte Wohnstube hineintransportiert wurden. Theorien und Behauptungen, Hypothesen und Megahypothesen wurden als gesicherte, wissenschaftliche, endgültige Ergebnisse ausgegeben. Leute, die sich sonst nie mit der Bibel beschäftigen, wurden bei der Sache mit Qumran hellhörig. Wie steht es nun mit dem Wahrheitsgehalt der aufsehenerregenden Thesen von Michael Bagent und Richard Lay? Was ist dran an den Behauptungen von Robert H. Eisenman, Professor für Religionen des Alten Orients in Long Beach, dem geistigen Vater von Verschlusssache Jesus? Schauen wir uns die Sachlage an. In den Jahren 47 und 48 dieses Jahrhunderts wurden in der Nähe des Ruinenhügels Qumran im Toten Meer insgesamt in 11 Höhlen Schriftrollen und Schriftrollenfragmente gefunden, die vor allem Texte des Alten Testamentes, aber auch bisher unbekannte Texte enthielten. Wollen Sie mal so eine Höhle sehen? Ich habe Ihnen eine mitgebracht. Nein, das ist nicht Pastor Möckel. Sicher ein mutiger Archäologe, der sich da in das Dunkel der Höhle abseilt, um sie zu erforschen. Ich habe Ihnen auch mal, damit Sie sich das ein bisschen vorstellen können, eine Rekonstruktion der Siedlung von Qumran mitgebracht, damit Sie mal sehen, wie diese Essener damals gelebt haben. Das sah also ungefähr so aus. Das ist natürlich nur eine Rekonstruktion nach den Fundamenten, die man ausgegraben hat. In der Nähe dieser Siedlung wurden also in 11 Höhlen Schriftrollen gefunden und sie gelangten auf zum Teil höchst abenteuerlichen, verschlungenen Wege in die Hände der jordanischen Altertümerbehörde in Ostjerusalem und wurden dann einem internationalen Forscherteam zur Erforschung und Veröffentlichung übergeben. Dieses Team von Forschern wurde geleitet von einem Alttestamentler und Archäologen, Roland Deveau, Und er hatte verschiedene Mitglieder in seinem Team. Ich sag mal, was das für welche waren. Da waren 4 Katholiken, 3 Protestanten und ein Atheist, John M. Allegro. Die Behauptung von Bagent und Lay in ihrem Buch, dass das Forscherteam nur aus vatikanhörigen Marionetten bestanden habe, ist also eindeutig falsch. Es war auf jeden Fall 50-50. Bereits im Jahr 1948, also wenige Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, wurden erste Texte aus Qumran veröffentlicht. In folgenden Jahren erschienen dann weitere Publikationen und im Jahr 1962 standen die Texte aus den Höhlen 1 bis 3 und 6 bis 11 und noch einige weitere Einzeltexte zur Verfügung. Schwierigkeiten bereitete vor allem Höhle 4. Dort hat man sage und schreibe 15.000 winzig kleine Papyrusfragmente gefunden, die nun in mühseliger Kleinarbeit zusammengesetzt werden mussten. Stellen Sie sich das mal vor. Dazu kamen persönliche Krisen im Forscherteam, Alkoholprobleme, Todesfälle und all das summierte sich zusammen zu einer Verzögerung der Veröffentlichung der noch nicht präsentierten Qumran-Texte. Auch Schlendrian und die persönliche Eitelkeit einiger Wissenschaftler trugen zu dieser Verschleppung bei. Einige haben also Qumran-Texte bei sich zu Hause unter der Matratze gehortet. Und ich übertreibe jetzt etwas, aber so ungefähr, weil sie nun diejenigen sein wollten, die sie als Erste herausgeben. Und selbst wenn die Arbeit jahrelang liegen blieb, sie rückten sie nicht heraus. Und so kam es zu dieser verschleppten Veröffentlichung der Qumran-Texte. Dennoch, als im September 91 Verschlusssache Jesus erschien, waren bereits mehr als 80% der Qumran-Texte veröffentlicht. Und die restlichen 20% wurden im November 91 als fotografische Bildbände der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Professor Hartmut Stegemann, Qumran-Spezialist aus Göttingen, der bestimmt nicht im Verdacht steht, ein Vasall des Vatikan zu sein, schreibt darum, Zitat, so kann sich jeder des Hebräischen, Aramäischen und Griechischen Kundige leicht davon überzeugen, dass die Überbleibsel der fast 400 immer noch unedierten Schriftrollen wirklich rein gar nichts enthalten, was am bisherigen Verständnis Jesu oder des früheren Christentums etwas zu ändern vermöchte. Die Behauptung, eine vatikanische Verschwörung sei verantwortlich für die schleppende Veröffentlichung der Qumran-Texte kann man getrost ins Reich journalistischer Fantasie verweisen. Was sagt nun Robert Eisenmann zu den Schriftrollen aus Qumran? Welche erschütternden Erkenntnisse entnimmt er ihnen? Nun, für Robert Eisenmann ist erwiesen, dass der in den Qumran-Rollen öfters auftauchende Lehrer der Gerechtigkeit niemand anders ist als Jakobus, der Bruder Jesu. Der gleichfalls erwähnte und gleichfalls namentlich nicht bezeichnete gottlose Priester ist der hohe Priester Hannas II. Und aller guten Dinge sind 3, der als Lügenmann in den Qumran auftauchende Unbekannte war niemand anders als der Apostel Paulus. Die Qumran-Schriften, die Eisenmann zitiert, erwähnen namentlich weder Jesus noch Jakobus noch Paulus mit nur einer Silbe. Wie kommt Eisenmann trotzdem zu dieser merkwürdig felsenfesten Gewissheit, dass Paulus und Jakobus und so weiter in diesen Schriften erwähnt werden? Nun, er geht so vor, dass er zunächst das Neue Testament in Bausch und Bogen für inkompetent in Sachen Christentum erklärt. Eisenmann schreibt, das ursprüngliche, echte, israelitische Christentum sei ganz anders gewesen, als das Neue Testament es darstelle. Jesus selbst, Jakobus und die Qumran-Leute hätten zur zelotischen Widerstandsbewegung gegen die Römer gehört. So eine Art antike RAF. Sie seien hochpolitisch, nationalistisch, gesetzesfromm und gewaltbereit gewesen. Das paulinisierte, pazifistische Christentum und besonders dieser pazifistische Jesus sei nichts als eine dreiste Fälschung. Als Beleg für seine These führt Eisenmann unter anderem an, dass in Qumran eine Schmiede ausgegraben worden ist. Bei ihm Und dem Buch, das die beiden Journalisten für ihn geschrieben haben, wird aus dieser Schmiede eine Rüstungsproduktion. Ungeachtet der Tatsache, dass man bei den archäologischen Ausgrabungen in Qumran in dieser Schmiede nicht eine einzige Spur einer Waffe gefunden hat. Mit derselben Berechtigung könnte man heute jedes durchschnittliche Traktorenwerk verdächtigen, ein Rüstungsbetrieb zu sein. Auch die These, dass es zwei grundverschiedene Typen des Christentums gegeben habe, ein israelitisches und dann eines, was so im griechischen, römischen Bereich existierte, diese These ist falsch. Martin Engel hat in seinem Buch Judentum und Hellenismus nachgewiesen, dass das Judentum in Israel und das Judentum im griechisch-römischen Lebensraum eng verzahnt war und dass es keineswegs diesen starken Gegensatz zwischen einem palästinischen, einem israelitischen Christentum und einem griechisch-römischen gegeben hat. Eine These, die Rudolf Bultmann lange vertreten hatte, die aber erwiesenermaßen falsch ist. Dies ficht Eisenmann jedoch nicht an, genau dieses, dass es da einen großen Gegensatz gegeben habe, seinen im Großen und Ganzen ahnungslosen Lesern erneut unterzujubeln. Der Lehrer der Gerechtigkeit wurde nach Eisenmanns Theorie auf Betreiben von dem Hohepriester Hannas II., der gottlose Priester, hingerichtet. Der Lügenmann Paulus wird zum Gegner des Jakobus erklärt. Und sein Lebenslauf sieht nach Eisenmann folgendermaßen aus. Paulus war zunächst ein fanatischer Feind der Urkirche. Nach seiner Bekehrung unterzog sich Paulus in Qumran, nicht etwa in Arabien, wie der Galaterbrief sagt, einer dreijährigen Lehrzeit. Ging später nach Antiochien und überwarf sich auf dem Apostelkonzil mit dem Herrenbruder Jakobus. Lügenmann wird er in den Qumran-Texten darum genannt, weil er das gesetzestreue, politische, gewaltbereite Christentum durch ein angepasstes, pazifistisches, gesetzloses Christentum ersetzte. Ergänzend vermutet Eisenmann, Paulus könnte ein Agent der Römer gewesen sein. Das würde seine erfolgreiche Mission im Römischen Reich, seine bevorzugte Behandlung durch die Römer, am besten erklären. Echte Beweise für diese Sicht liefert Eisenmann nicht. Er präsentiert zuerst eine Theorie, versucht sie dann in die Texte hineinzupassen, aber er tut nicht das Umgekehrte. Er geht nicht erst an die Texte heran und fragt nicht erst, was sie sagen. Eisenmanns Theorie ist, wenn man das auf den Punkt bringen soll, nichts anderes als ein Konglomerat aus falschen Annahmen, Spekulationen, Fehlinterpretationen und schlichten Fehlinformationen. Ich führe Ihnen mal ein besonders krasses Beispiel dafür an. Eisenmann versucht, Jakobus, den Herrenbruder Jakobus, mit dem Lehrer der Gerechtigkeit aus den Qumran-Texten in eins zu setzen. Und er versucht, das zu begründen. Zunächst zitiert Eisenmann aus dem Qumran-Kommentar zum Buch Habakuk. Dort ist die Rede von einem gottlosen Priester, der den Lehrer der Gerechtigkeit verfolgt, um ihn zu verschlingen. Er erscheint am Ort des Exils des Lehrers der Gerechtigkeit, und zwar am Versöhnungstag, um ihn zu verschlingen, also zu töten. Bisher war man davon ausgegangen, dass mit dem gottlosen Priester, der damals für illegitim gehaltene Hohepriester Jonathan gemeint ist, der den Lehrer der Gerechtigkeit im Exil in Qumran aufsuchte, um ihn umzustimmen oder auch, wenn nötig, zu töten. Dafür sprechen die wenigen konkreten Namen, die in den Qumran-Schriften enthalten sind und die sämtlich Persönlichkeiten aus dem 2. und 1. Jahrhundert vor Christus nennen. Also zum Beispiel Johannan, der Hohepriester, Shelam Zion, also Salome Alexandra und ihr Sohn Hirkan. Die werden in den Qumran-Texten direkt erwähnt. Und sie haben alle im 1. und 2. Jahrhundert vor Christus gelebt. Eisenmann behauptet nun, der Ort des Exils, Bet Galuto, hebräisch, könnte auch Ort des Versteckes heißen. Er geht also an einen Text heran und sagt, das könnte man auch anders übersetzen. Nicht als Ort des Exils, sondern als Ort des Versteckes. Und dann sagt er, der Ort des Versteckes, des Lehrers der Gerechtigkeit, der muss natürlich in Jerusalem sein, weil er weiß, dass dort Jakobus, der Herrenbruder Jesu, gelebt hat. Diese Textverbiegung ist aus zwei Gründen unhaltbar. Zum einen heißt Bet Galuto Ort des Exils und nicht Ort des Versteckes. Denn Die Grundbedeutung des Wortes Galuto ist enthüllen, nicht verstecken. Außerdem wäre kein noch einigermaßen zurechnungsfähiger Jude des ersten Jahrhunderts auf den abstrusen Gedanken gekommen, die Stadt Gottes, Jerusalem, als den Ort des Exils zu bezeichnen. Eisenmann macht also eines, er biegt an den Texten so lange herum, bis sie sich an seine vorgefasste Theorie anschmiegen und dann das Gegenteil von dem sagen, was sie ursprünglich sagen wollten. Faktisch gibt es keine Gründe, den Lehrer der Gerechtigkeit mit dem Herrenbruder Jakobus zu identifizieren, außerdem, dass Eisenmann es so will. Sämtliche Qumran-Texte, auf die Eisenmann sich in seinem Buch bezieht, sind paläographisch untersucht worden. Das heißt, ihre Schrifttypen wurden untersucht und datiert. Und zwar sämtlich auf das 2. und 1. Jahrhundert vor Christus, also nicht die Zeit Jesu und der Urkirche. Auch die Untersuchung durch die C14-Radiocarbon-Methode bestätigte diese Datierung. Die Texte können sich also weder auf Personen noch Ereignisse des 1. Jahrhunderts nach Christus beziehen. Und damit auch nicht auf Jesus, Jakobus oder Paulus. All dies ficht Eisenmann, Nomen est Omen, nicht an. Er hält eisern an seiner Theorie fest, an der eigentlich nur eines unbestritten ist, dass sie sich gut verkauft hat und ihrem Autor ein sorgenfreies Alter gesichert. Wie willkürlich Eisenmanns Behauptungen sind, wird auch noch von einer anderen Seite her deutlich. In ihrem Buch Jesus von Qumran, sein Leben neu geschrieben, kommt die australische Professorin Barbara Thiering aufgrund derselben Qumran-Texte, derselben Mitte, zu völlig anderen, allerdings nicht weniger abstrusen Ergebnissen als Eisenmann und sein Autorenteam. So identifiziert Barbara Thiering den Lehrer der Gerechtigkeit mit Johannes dem Täufer und den Lügenmann mit Jesus Christus. Weiter klärt sie darüber auf, dass Jesus nicht nur mit Maria Magdalena verheiratet war, sondern nach einer Scheidung noch einmal die Ehe einging, und zwar diesmal mit der Purpurhändlerin Lydia aus Philippi. Jesus sei auch nicht in Jerusalem auf einem Maultier reitend eingezogen, sondern in Qumran. Er habe die Kreuzigung überlebt und sei nach seiner Genesung zusammen mit Paulus nach Rom gegangen und habe das biblische Alter von 70 Jahren erreicht. All diese Erkenntnisse hat Barbara Thiering aus denselben Texten gezogen, die auch Eisenmann verwendet hat und die sie nach eigenen Angaben dadurch erst richtig verstand, dass sie die verschlüsselten Botschaften in ihnen verstanden und ihren Code geknackt haben. Mit Recht schreibt darum der Tübinger Neutestamentler Rainer Riesner unter Bezug auf diese Argumentation, Zitat: Mit der willkürlichen Annahme der Verschlüsselung könnte man jeden Text verdrehen und so auch behaupten, dass Schneewittchen die Frau von Karl dem Großen gewesen sei. Die Texte von Qumran gehören also deutlich in ihrer Mehrheit in die Zeit des 2. und 1. Jahrhunderts vor Christus. Sie sind wertvolle Originaldokumente, die hilfreiche Einblicke in die Zeit unmittelbar vor dem Auftreten Jesu erlauben. Und auch die starke messianische Erwartung, die es in dieser Zeit gab, deutlich hervortreten lassen. Binden wir den Sack zu. Wir haben einen langen Weg zurückgelegt. Wir haben zunächst betrachtet, wie die Evangelien entstanden sind. Es hat sich erwiesen, dass Informationen über Jesus auf geordnetem Weg in die Evangelien hineingelangt sind und sie uns zuverlässig über ihn informieren. Wir haben weiter festgestellt, dass archäologische Erkenntnisse die Aussagen der Evangelien bestätigen und als zuverlässig erweisen. Und zuletzt haben wir einen Blick auf die hitzige Debatte um die Schriftrollen aus Qumran geworfen. Ich denke, als Ergebnis können wir eins festhalten. Die Gründe, die für die historische Zuverlässigkeit der Evangelien sprechen, sind vielfältig. Der Vorwurf der historischen Ungenauigkeit oder gar der Geschichtsfälschung, der seitens der historisch-kritischen Wissenschaft immer wieder erhoben wird, jetzt neuerdings auch von Robert Eisenmann und Barbara Thiering, ist nicht haltbar, wenn man sich näher mit ihm befasst. Die Informationen der Evangelien über Jesus entstammen nicht dem Bereich frommer Legende, sondern Berichten, harte Fakten historischer Wirklichkeit. Vielen Dank.